Hey, this is Bayard Winthrop, founder of American Giant. I started this company because I was fed up with cheap clothes that didn't last and a system that shipped manufacturing overseas. We believed we could still make incredible hoodies, t-shirts, and pants right here in the U.S. with American cotton, American factories, and people earning real wages. That's what American Giant stands for, building clothes that actually last. Get 20% off your first order when you use promo code GIANT20. At American-Giant.com. That's 20% off when you use code GIANT20 at American-Giant.com.
Streng vertraulich. Die Lage in Hamburg.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider.
Und mein Name ist Matthias Iken.
Und wir freuen uns wieder sehr, dass Freitag ist und dass wir über all das sprechen können, was in dieser schönen Stadt in Hamburg passiert ist. Wir waren viel unterwegs, haben viele Dinge mitgebracht. Natürlich Thema Nummer 1 zum Fall Block. Da haben wir eine, glaube ich, wirklich exklusive Nachricht, die uns selber so ein bisschen irgendwie, die man kaum glauben kann. Aber sie stimmt, geht gleich. Nee, machen wir ganz am Ende, oder?
Ja,
das
natürlich,
ist dann,
da musst du nicht alles hören.
Cliffhanger, also. Das ist Thema Nummer 5, hat sich gerade rausgestellt. Thema Nummer 1 ist dann der Nordseegipfel, denn es kommt in Hamburg wieder so ein bisschen G20-Atmosphäre auf, zumindest ein bisschen hoffentlich.
Nur ohne Autonomen insofern.
Und ohne Donald Trump. Das ist Thema Nummer 1. Ab Montag geht's in Hamburg. Los ist dann auch schnell vorbei. Thema Nummer 2 wollen wir sprechen über die wirtschaftliche Lage Hamburgs. Da war in der vergangenen Woche der Neujahrsempfang des UV Nords, wo immer der Hamburger Bürgermeister und der schleswig-holsteinische Ministerpräsident sprechen.
Und du? Ah, nein, du sprichst nicht.
Du bist nicht
in der ersten Reihe.
Ich habe zugehört und dachte so, wow, wenn man sich das so anhört, alles super. Und aber der Kollege Iken sagt, so super ist das alles gar nicht. Und darüber sprechen wir dann auch. Das ist Thema Nummer 2. Thema Nummer 3, da geht es um den HVV und eine interessante Information, die diese Woche bekannt wurde, nämlich, dass die Chefs des HVV, also HVV reden wir über öffentlicher Personennahverkehr, 35 Flüge gemacht haben im vergangenen Jahr, was jetzt erstmal, wo erstmal denkt, warum müssen die fliegen? Wohin fliegen die?
Der HVV fährt nicht überall hin.
Kann man so, aber man würde immer denken, wenn du HVV bist, dann fliegst du nicht. Und wir reden über viele innerdeutsche Flüge, also über Ziele, die man auch, so wie ich es tue, mit dem Zug erreichen kann. Und dann gibt es eine interessante Häufung von Flügen ab und nach Wien, nämlich von 35 Flügen, 22. Und da fragen sich diejenigen, die sich damit beschäftigt haben, hat das vielleicht was damit zu tun, dass die Chefin des HVV in Wien lebt? Und darüber können wir auch gleich nochmal sprechen. Das ist Thema Nummer 3. Thema Nummer 4 ist ein Lieblingsthema von dir am Freitagabend, also an dem Tag, an dem dieser Podcast ausgestrahlt wird. Da geht es um was, nämlich in der ersten Fußball-Bundesliga, da spielt der FC St. Pauli gegen den Hamburger SV, das Stadtderby. Darüber müssen wir sprechen. Und dann Thema Nummer 5, der Blockprozess. So habe ich es gedreht, mit einer Information, die ich nach wie vor nicht glauben kann. Aber es
ich bin ja gespannt, ob du sie bis zum Ende des Podcasts für dich behalten kannst, weil es brennt ja in dir. Du willst es einfach schon ausplaudern. Lass uns mal mit Thema 1 anfangen.
Thema, der Nordseegipfel. Das kommt so, kam selbst so ein bisschen, natürlich wusste ich das, aber jetzt ist es auf einmal Nordseegipfel, Montag in Hamburg. Man merkt das, wenn man jetzt in der Stadt unterwegs ist. Hier und da wird was abgesperrt, hier und da wird irgendwie was geübt. Da sind viele Polizeiwagen unterwegs, weil tatsächlich zum ersten Mal seit G20, wir erinnern uns, 2017, damals noch mit Olaf Scholz als Bundeskanzler, als Bürgermeister und Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Richtig, was los ist in Hamburg. Friedrich Merz ist der Einladende und es kommen, glaube ich, Emmanuel Macron kommen, es kommt der Premierminister von Großbritannien, es kommt Ursula von der Leyen, es kommt die Staatschef unter anderem aus Dänemark und Norwegen. Also, und es geht um die Nordsee, um die Kollegen, die Länder rund um die Nordsee. Es geht um die Energiegewinnung auf der Nordsee und es wird ganz schön was abgesperrt sein in Hamburg am Montag und auch vielleicht schon davor und danach.
Ja, aber um jetzt mal ein bisschen die ganz große Begeisterung rauszunehmen, weißt du, wo der letzte Nordseegipfel war?
In Eckernförde, nein.
Nein, der war in Ostende, ich hätte es auch nicht gewusst.
Okay.
Das sind natürlich Veranstaltungen, die nur dann eine gewisse Öffentlichkeit bekommen, wenn man in dem Ort lebt, wo sie stattfinden.
Ja.
Und so wie wir vor 3 Jahren nicht nach Ostende geguckt haben, werden jetzt unsere schwedischen oder französischen Freunde nicht irgendwie gebannt nach Hamburg blicken und sagen, oh, mal sehen, was da passiert. Also es ist ein Arbeitstreffen, schon sehr, sehr hochkarätig besetzt. Und wie du sagst, auch der prominenten Dichte ein kleiner G20, aber kein Vergleich zu diesem Event, in Anführungsstrichen, was wir da vor 9 Jahren erleben mussten, zumal auch dieses Mal keinerlei Demonstration, wenn ich recht informiert bin, angemeldet wurden gegen den Gipfel und gegen die Politik.
Ja, ich finde, du hast natürlich recht mit Ostende, aber man freut sich ja immer, wenn Hamburg, was ja so internationaler Politik anbelangt, immer recht stiefmütterlich behandelt wird oder zumindest wieder wird, seitdem Olaf Scholz nicht mehr Bürgermeister ist, weil der hat ja versucht.
Gut, ich glaube, Hamburg hatte auch nicht so ganz großen Drang, Austragungsort für solche Events zu sein, nachdem halt 2017 wirklich halbe Straßenzüge brannten, Autos zerstört wurden, Menschen in Angst und Schrecken versetzt wurden. Da war es, glaube ich, politisch auch geboten, erstmal zu sagen, wir sind jetzt nicht dran.
Immerhin, Friedrich Merz kommt dann mal in die Stadt. Er war ja neulich zum Antrittsbesuch. Und du hast natürlich recht, Hamburg hat auch mit diesen, ich frage mich, was Emmanuel Macron für Erinnerung an Hamburg hat. Wir erinnern
das Fischbrötchen.
Wir erinnern uns daran, dass dann, wie Olaf Scholz als Bundeskanzler sich mit ihm in Blankenese getroffen hat und dann ausgerechnet ein französischer Feinschmecker dann so ein Fischbrötchen sich reinziehen musste, ob er wollte oder nicht. Und wann immer man sozusagen über das deutsch-französische Verhältnis spricht bis heute, taucht dann immer diese Fischbrötchen-Szene auf. Auch das war, aber gut.
Ja, ich glaube, das wird mir jetzt nicht passieren. Also er hat diplomatisch, wahrscheinlich mag er auch die Außenpolitik lieber als die Innenpolitik, weil da kann er viel mehr selbst entscheiden, dann nicht die SPD quasi, die ihn bremst. Und er kann da auch so ein bisschen glänzen, weil er natürlich einen anderen Auftritt hat als sein Vorgänger.
Also nur da, wenn ihr euch wundert, am Montag in der Stadt abgesperrt, irgendwie Flugzeuge über den Hamburger Himmel. Entschuldigung bitte, Flugzeuge über den Hamburger Himmel. Viel los. Das sind richtig Startschiff in Hamburg. Und wir sprechen mal nächste Woche darüber, wie es war. Wir wollten nur natürlich kurz einmal darauf hinweisen. Jetzt zum Blockgipfel.
Ist Block auch schön.
Du siehst, ich
bin, nach G8 ist der Blockgipfel.
Ich bin völlig verrückt. Also, die Hamburger Wirtschaft. Einmal im Jahr gibt es den Neujahrsempfang, natürlich nur einmal im Jahr, des UV Nord, der Unternehmensvereinigung Nord. Das sind ganz viele Unternehmen, die da zusammengeschlossen sind. Das ist immer im Hotel Atlantik. Traditionell spricht der Chef des UV Nord, das ist der Philipp Murmann, spricht da. Und dann der Hamburger Bürgermeister und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident. Ich bin da immer gern, weil man auch so ein bisschen sehen kann, wie sind die eigentlich drauf. Ich komme aus einer Zeit, da war der Ministerpräsident in Schleswig-Holstein Thorsten Albig und der erste Bürgermeister war Olaf Scholz. Und du ahnst, also beide jetzt nicht mitreißende Redner. Ich erinnere mich, wie Thorsten Albig nach 20 Minuten seiner Rede sagte, nun aber Spaß beiseite. Und Wolfgang Kubicki so Taschentücher verteilte, falls jemand sich die Lachtränen wegmachen wollte, weil es gab keine einzige lustige Situation. Thorsten Albig war übrigens gestern wieder da, interessanterweise. Mhm. Wurde auch ganz nett von Daniel Günther begrüßt. Aber auch das interessant, also rednerische Qualitäten, während Peter Tschentscher letztendlich eine Rede ganz schwungvoll abgelesen hat vom Blatt, hat es halt Daniel Günther wie immer gemacht, kam mit so einem kleinen Zettel auf die Bühne, wirklich mit ein paar Stichworten und hat den Laden da gerockt. Mein Lieblingssatz war, wie er irgendwann so einen Zwischensatz sagte, ging es um, weiß gar nicht, worum es ging, er sagte, ja, auch die Besucher bei diesem Neujahrsempfang werden ja immer älter. Und dann wurde sehr, gab es Zwischenapplaus. Aber was ich sagen wollte, wenn man den beiden zuhörte, lieber Matthias, dann dachte man, wow, also Hamburg und Schleswig-Holstein, Bei Daniel Günther dachte ich das, als er sagte, wir in Schleswig-Holstein, wir haben an allen Schulen die Handys verboten. Und das stimmt. Es gibt die Vorgabe der Landesregierung, Handys an Schulen sind weg. Aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, sind sie nicht, weil die Schulen das nämlich selber entscheiden dürfen und sich da sehr schwer tun. Das war das eine. Und beide taten so als, wow, Hamburg und Schleswig-Holstein zusammen ganz besonders stark, Hamburg irgendwie auf einem super Weg, wirtschaftlich viel, viel besser. als alle anderen. Und dann dachte ich an das, was du diese Woche veröffentlicht hast und habe mich gefragt, was hat denn der Icken da wieder geschrieben? Du hast ja behauptet, dass Hamburg...
Ich habe gar nichts behauptet. Das sind Zahlen, die belastbar sind und die die Wirtschaftsbehörde ja sogar bestätigt hat.
Dann sag mal,
aber was... Aber ich finde es ganz spannend, weil auch ich war jetzt am Donnerstag nicht, Mittwoch nicht dabei. Aber so wie du von den Reden erzählst, muss ich gleich an die Meisterprüfung meines Vaters denken, als Schriftenmaler, der den schönen Spruch malen musste, viel Reden tut's nicht, die Tat ziert den Menschen. Und ich glaube, das ist gerade unser Problem. Wir reden uns die Lage schön. Und die Lage, gerade hier im Norden, ist nicht schön. Also schon alleine mal auf diesen Empfang zu blicken. Denn die große gemeinsame Idee von Schleswig-Holstein und Hamburg lautet, wir wollen Olympische Spiele austragen.
Genau. Kam auch in beiden Reden vor.
Genau, würde ich einen Umkehrschluss machen, was ist denn, wenn wir die Olympischen Spiele nicht bekommen? Haben wir dann gar keine Idee mehr? Mhm. Und das ist ja eines der Probleme, was wir im Norden gerade haben. Und das war ja auch die Geschichte dieser Woche. Wenn wir wirklich gucken, wie hat sich eigentlich die Wirtschaftskraft pro Kopf entwickelt? Sind wir in Hamburg Vorletzte, nur das Saarland ist schlechter und Schleswig-Holstein ist auch im Minus. Wir sind, muss man wirklich sagen, die Fußkranken in dieser ohnehin eher wachstumslahmen Republik. Und da muss man die Fragen stellen, woran liegt das? Und vor allen Dingen Ideen entwickeln, wie können wir das ändern? Und da sehe ich auf beiden Seiten Versäumnisse. Wir reden, genau wie du sagst, uns die Lage schön und haben zu wenig Ideen, um wirklich Industrien und Betriebe von morgen bei uns anzusiedeln.
Ja, aber ist das nicht auch nur eine Betrachtungsweise? Kann man nicht entgegnen, wenn ich jetzt hier sitzen würde als Peter Tschentscher, würde ich sagen, naja, aber das liegt natürlich auch daran, in absoluten Zahlen sieht es in Hamburg viel besser aus. Wir sind halt eine Stadt, in der unglaublich wächst und deshalb wächst die Zahl der Menschen, die hierher kommen, wächst und das kann natürlich nicht immer gleich dann das Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt
wachsen. Berlin ist auch unheimlich gewachsen. Okay. Gut, die werden zusammen mit Brandenburg veranschlagt, sind mit 10% die Gewinner in diesem Ranking. Also es muss natürlich darum gehen, nicht nur Menschen als neue Einwohner zu gewinnen, sondern auch kluge Köpfe, die das Wachstum und die Wirtschaftskraft in dieser Stadt mehren. Und da gibt's ja noch eine andere Statistik, die ich damit eingebaut habe, weil die auch sehr, sehr interessant ist. Da geht's um Gründer. Mhm. Wie viele Startups sind eigentlich in den einzelnen Städten? Und da muss man wirklich sagen, wird's für Hamburg dann richtig finster, weil dann liegen wir plötzlich nur noch auf Platz 11 hinter irgendwie so großen Metropolen wie Aachen, Düsseldorf oder Heidelberg. Und da muss man ganz klar sagen, wir sind zu wenig innovativ und schlimmer noch, wir stellen uns viel zu wenig die Frage, warum wir so wenig innovativ sind, warum wir so wenig Gründer anziehen. Wir haben in dieser Stadt eigentlich gute Bedingungen. Mhm. Wir haben viel Geld, viel altes Geld, das ja eigentlich dazu benutzt werden könnte, um neue Ideen zu unterstützen. Wir haben eine attraktive Stadt, wir haben kluge Köpfe, aber wir kriegen, um das jetzt mal ein bisschen platt auszudrücken, die PS nicht auf die Straße. Und das wäre eigentlich mal die Herausforderung. Das gilt genauso für Daniel Günther wie für Peter Tschentscher. Da Antworten zu geben im kommenden Jahr beim UV Nord und zu sagen, ja, wie wollen wir es eigentlich schaffen, dass wir da innovativer und besser werden?
Na, du hast natürlich so ein bisschen recht, eigentlich, wenn man da sagen kann, das und das und das, das hat Tschentscher ja früher immer gemacht, fand ich dann auch immer etwas langweilig, hat dann aufgezählt, was Hamburg alles geschafft hat und man konnte am Ende dann bei Punkt 6 gar nicht, ab Punkt 6 nicht mehr folgen. Er würde jetzt aber auch sagen, das hat er auch in der Rede gesagt, das hat gerade Günther auch gesagt, es nützt uns ja nicht angesichts der ganzen Krisen, immer alles schlecht zu reden, lieber Herr Icken. Nun lassen Sie uns doch mal optimistisch nach vorne gucken. Wir haben doch große Ziele. Da ist für die Schleswig-Holstein eine A20. Schleswig-Holstein war ganz stolz auf den Glasfaserausbau. Da sagte Daniel Günther, das
ist... Und auf Northvolt war Schleswig-Holstein auch sehr, sehr stolz vor zwei Jahren.
Also das ist so großartig wie nirgendwo sonst. Über das Handyverbot habe ich gesprochen. Daniel Günther hat übrigens auch nochmal gesagt, wie wichtig es ihm ist. Social Media Verbot ab 16 ist ein anderes Thema. Und auch
This is Bayard Winthrop, founder of American Giant. We make all our clothing right here in the US with American cotton and American workers. Get 20% off your first order when you use code GIANT20 at American-Giant.com.
Peter Tschentscher hat eher so seine Worte an die Regierung in Berlin gerichtet und hat gesagt, die müssen in die Pötte kommen und die müssen was ändern und so. Und da kann man ja mal gucken, wie das gut das in Hamburg läuft. Hat auch gesagt, machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben das hier in Hamburg im Griff. Das alles gut. So ein bisschen wie, ich musste naja, so ein bisschen wie
bei... Ausgründung anschauen, ja. Und das ist ja etwas, das ist wirklich Ländersache. Eine Universität so aufzubauen, dass sie auf der einen Seite forschungsstark ist und auf der anderen Seite auch die Möglichkeiten schafft, dass junge Unternehmer da Firmen gründen. Ja, Hamburg macht da was, aber wie ich die Zahlen ja vorhin zitiert habe, Hamburg ist da auf Platz 11. Und da muss einfach mehr passieren. Und da kann man nicht nach Berlin zeigen oder sonst wohin zeigen, da muss man selber machen. Und wenn ich jetzt den Uni-Chef Herrn Hegerin höre, da habe ich schon ein bisschen Sorge, dass vielleicht in Hamburg auch manchmal an falschen Stellen gespart wird.
Wir bleiben da natürlich dran und wir bleiben bei der Wirtschaft, bei Thema Nummer 3. Eigentlich eine kleine, ich glaube, es ist tatsächlich eine kleine schriftliche Anfrage, von denen es ja viele gibt, die wir uns mal rausgesucht haben von der CDU, die gefragt hat, wie viel Flüge hat eigentlich der HVV in den vergangenen Jahren ausgelöst, wo man erstmal denkt, HVV, da geht's doch um öffentlichen Personennahverkehr und dann guckt man und dann gab es eine Zeit, wo es kaum Flüge gab, glaube ich, also jahrelang ganz wenig Flüge, dann im Jahr, in einem Jahr dann 2023 muss es ja gewesen sein, 22 Flüge und dann plötzlich 2024 35 Flüge. Da stutzt man erstmal kurz und sagt, 35 Flüge für die Führung, wir reden jetzt über die Führungsmannschaft vom HVV, so kleinen Zielen, also innerdeutsche Ziele, wo ich jetzt vom Gefühl her in einer Stadt wie Hamburg, die auf dem Weg ist, klimaneutral werden zu wollen, zu müssen, gesagt hätte, städtisches Unternehmen sollte doch eigentlich innerdeutsch nicht fliegen. Also es ist ja der Anspruch, den wir auch hier haben.
Das wäre die erste
an unsere Leute.
Erwartung, ja.
Innerdeutsch wird nicht geflogen. Innerdeutsch wird, also das ist das Erste. Und dann guckt man sich das Ganze genau an und dann ahnt man, was die CDU als Fragesteller damit natürlich bezweckt. Dann stellt sich fest, von diesen 35 Flügen hatten 22 den Startpunkt oder das Ziel Wien. Und nun fragt man sich natürlich, was ist ein tolle Stadt, eine meiner Lieblingsstädte. Was ist an Wien so toll, dass die Führungskräfte des HVV da so hinfahren? Und dann ist natürlich, kommt sofort, und das hat die CDU damit bezweckt, und wir sprechen auch darüber, dass die Chefin des HVV viel gelobt, viel geschätzt, unter anderem zwischenzeitlich mal als neue Chefvorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn gehandelt, ist sie da nicht geworden, Frau Korbut in Wien lebt, nach wie vor in Wien lebt und immer einfliegt. So, und jetzt denkt man, was zahlt denn der HVV seiner Chefin die Flüge in die Heimat oder zurück aus der Heimat? Und dann gibt es vom HVV natürlich eine klare Aussage, nein, das sind alles dienstliche Flüge gewesen. Und ich finde, da fängt es an, Matthias, und da bin ich jetzt auf deine Einschätzung gespannt, so ein bisschen komisch zu werden, weil offensichtlich... dienstliche Flüge im Sinne von, wenn Frau Korbut...
Es gibt viel Dienstliches in Wien zu tun. Das zumindest ist das Ergebnis dieser CDU-Anfrage. Ja. Das sehe ich genau wie du. Also wenn man weiß, dass von 2019 bis 2023, also insgesamt 5 Jahren, okay, man kann sagen, das waren auch die Jahre der Pandemie dabei, insgesamt 9 Flüge überhaupt okay. Nur anstanden.
Dann 24, 22?
Dann 13 und jetzt 35, wovon 22 eben in die Heimatstadt.
Nochmal, ich habe es, glaube ich, für ein falsches, also 35 in 2025,
richtig? Genau, 35 genau. Okay. Flüge insgesamt und 22 davon, also so viel wie früher in 2 Jahren, die alleine nach Wien gehen. Und die Frage stellt sich natürlich jedem. Also erstmal finde ich es auch nicht ganz irrelevant, wenn wir uns als Stadt hohe klimapolitische Ziele setzen, dass wir uns da alle drauf verpflichten. Das gilt erst recht für ein Unternehmen, was ja davon lebt, dass die Menschen umsteigen. Also eigentlich weniger von Flieger als auf Bahn, aber zumindest vom Auto auf den HVV. Und wenn man dann an der Spitze jemanden hat, die also regelmäßig, ja, sie hat Familie in Wien und ja, sie wollte immer schon hierher ziehen, hat auch ja eine Immobilie erworben, da gab es dann Probleme, was es verzögert hat, aber inzwischen sind wir an einem Punkt angekommen, wo man auch die Frage stellen muss, passt es zu deinem Job? Ich kann mich an einen unserer ehemaligen Chefs erinnern, also quasi noch zu Springer-Zeiten, der auch immer aus London sich hat einfliegen lassen, was am Ende auch einer der Gründe war, warum man die Frage stellte, ist das eigentlich noch der Richtige, der also quasi seinen Job so ein bisschen als Nebenbei-Job verstanden hat, weil für uns ist ja auch klar, dass wir nicht in Wien leben und das Hamburger Abendblatt machen, sondern hier vor Ort sind. Und ich finde, von einer städtischen Führungskraft darf man das nicht nur erwarten, man muss es auch erwarten.
Und ich würde, das ist ja eine Diskussion, die läuft seit Frau Korbut hier ist und wo dann immer gesagt wird, Moment mal, irgendwie, was soll das denn? Irgendwie, wir wollen auch ein familienfreundliches Unternehmen sein und wir wollen ihr die Möglichkeit geben, bei ihrer Familie zu sein. Und die Familie ist nun mal in Wien. Da gibt es auch, glaube ich, gute Gründe dafür. Was ich aber interessant finde und wo ich stutzig geworden bin, ist tatsächlich diese 22 Flüge ab und nach Wien. Was heißt das denn, dienstliche Flüge? Also entweder ist in Wien unglaublich viel, gibt es unglaublich viele tolle, oder ist es so, dass dann sozusagen, wenn Frau Korbut am Montagmorgen einen Termin in, frag mich nicht, Hannover hat, dass dann der Flug von Hamburg, von Wien nach Hannover dann sozusagen ein dienstlicher ist und sie dann von dort natürlich auch dienstlich und sich dann, letztlich ist dann der dienstliche Flug ja auch ein privater Flug.
Also nein, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, da sind wir jetzt im Bereich ein bisschen der Spekulation. Genau. Das wird ja auch nicht ganz klar. Aber ich vermute einfach, das ist so ein bisschen, sage ich mal, cleveres Management. Zur Tagung in Wien von Nahverkehrschefs würde man wahrscheinlich vor 5 Jahren nicht auf die Idee kommen, als HVV-Chefin hinzufliegen, weil man sagt, ich habe anderes zu tun. Da liegt es nahe, sage ich jetzt mal, es ist jetzt Verdachtsberichterstattung zu sagen, oh, das passt ja ganz gut, da schaue ich da mal vorbei. Weil anders kann ich mir diese Zahlen nicht erklären.
Und wir werden einfach das
also mal 22 Flüge von und nach Wien, das ist echt einer über den Durst.
Und das werden wir nochmal, wir werden uns dann nochmal ranmachen und dann nächste Woche nochmal berichten, damit wir hier nicht irgendwas, im Moment ist es nur so, dass man denkt, irgendwie ist das komisch, warum ist die Zahl der Flüge, hat sich so stark erhöht? Warum ist so oft Wien dabei? Und das, ich finde, das Grundthema ist, wenn du HVV, beim HVV bist, dann musst du doch, Entschuldigung, mit gutem Beispiel vorangehen. Und man kann auch nach Wien mit der Bahn fahren. Das weiß ich nicht, ob man das verlangen kann.
Kann man.
Aber natürlich die anderen Ziele, die da angegeben worden sind. Also Hannover, ich weiß gar nicht, man kann gar nicht glauben, dass man, was für ein Flug nach Hannover, von Hamburg nach Hannover gibt es denn. Vielleicht stimmt das auch nicht. Wir gucken da nochmal ran. Das ist ja eine Antwort des Senats. Also eigentlich muss man darauf vertrauen. Aber, auch da gab es manchmal Dinge, die man hinterfragen musste und das tun wir.
Aber das Schöne ist, was mir da gerade einfällt, ist, es gibt ja einen Bahnkenner und Kritiker, der bei uns ja auch Kolumnist ist, Arno Wieg, und der sagt ja, eine der falschesten Entscheidungen, die damals vorgenommen wurden, als Hartmut Medorn die Bahn übernahm und das Erste, was er verfügte, war für alle quasi Führungskräfte im hohen und mittleren Management Dienstwagen einzuführen. Mhm. Das heißt, die Leute sind nicht mehr mit dem Zug gefahren, sondern mit dem Auto und darauf hat er gesagt, gehen viele, viele Fehler zurück. Und da ist, finde ich, was Charmantes dran an dem Gedanken, in so einem Unternehmen muss man wirklich vor Ort und vor allen Dingen auch in den Wagen zu sehen sein.
Ich fand das übrigens interessant. Da muss ich jetzt dran denken, als mal in Hamburg der damalige VW-Chef zu Gast war oder Porsche-Chef, Oliver Blume, weiß nicht, was er damals genau war, ich glaube VW, und dann einen flammenden Vortrag hielt über E-Mobilität und ich dann hinterher mit dem Pressesprecher zusammenstand und die sagten, ja, wir müssen jetzt noch nach Berlin und dann sage ich, mit welchem E-Auto fahren Sie denn jetzt nach Berlin? Guckte mich an, wir fliegen. Also auch das irgendwie schwierig. Schwierig wird's auch heute Abend. Du wirst da sein, du hast eine lebenslange Dauerkarte beim FC St. Pauli. Das Stadtderby ist immer etwas Besonderes. Diesmal ist es was richtig Besonderes, weil beide Vereine brauchen dringend mal wieder 3 Punkte.
Vor allen Dingen der
FC St. Pauli, weil beide Vereine jetzt Beginn der Rückrunde tatsächlich anfangen, gegen den Abstieg zu kämpfen. Ich habe ja viel gelesen diese Woche im Abendblatt darüber. Ich fand interessant ein Gespräch zwischen einem St. Pauli-Fan und einem HSV-Fan, wo der St. Pauli-Fan zugeben musste oder zugegeben hat oder gesagt hat, was wir früher am HSV so kritisiert haben, ne, die Krawall, wie die Fans aufgetreten sind, das muss man eigentlich fast schon zurücknehmen. Heute sind die Fans fast gesitteter, ich will nicht sagen sympathischer, als bei uns. Was sagst du dazu als direkt Betroffener und stark kritisierter? Willst du
von mir erwarten, dass ich sage, dass die HSV-Fans mir sympathischer sind als die St. Pauli-Fans? Nein, soweit geht es nicht.
Aber
insgesamt, ich erzähle ja immer gerne auch die Geschichte, als ich früher noch in der Westkurve von dieser offenen Schüssel namens Volksparkstadion stand, auch wenn wir quasi bei euch gespielt haben, weil beim HSV gab es immer leichter Karten als im St. Pauli-Block. Und was man da für Leute traf, das war schon wirklich erschütternd. Mhm. Da waren dann also wirklich Leute ohne Haare und ohne Hirn, muss man wirklich sagen, auch mit einer Grundaggressivität unterwegs, dass man also heute heutigen Fans kaum noch erklären kann, warum das früher auch Angstgebiete waren. Das alles, muss man sagen, ist weg. Das ist wirklich so, dass der HSV, finde ich, in den letzten 20 Jahren viel gewonnen hat an Sympathien, auch an Professionalität. Die Nazis, von denen ich eben gesprochen habe, sehe ich da nicht mehr. Die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Und das ist sehr, sehr schön. St. Pauli, muss man auch kritisch sagen, war sicher vor 25 Jahren mir auch so sympathisch, weil es so selbstironisch war, weil man auch den Fußball nicht so furchtbar ernst genommen hat, weil wir meistens wussten, es geht nicht gut aus. Dann feiern wir uns zumindest selbst, dann nicht das Ergebnis. Dass da auch durch die jüngeren, neueren Fankulturen viel mehr Ernst reingekommen ist. Und dieser Spaßfaktor und dieses leicht Ironische, was ich halt sehr, sehr gerne mag, so ein bisschen auf dem Rückzug ist. Aber natürlich bin ich St. Pauli-Fan und werde es auch bleiben. Und von mir wirst du jetzt nicht hören, dass mir der HSV sympathischer ist.
Und du tippst dann auch auf einen Sieg
des 2:0 für den FC St. Pauli.
Das wäre das gleiche Ergebnis wie im Hinspiel.
Ja, und dieses Mal wird es wieder verdient zu sein. Aber ich glaube, am Ende nicht, bevor es heißt, der Mann ist ja irgendwie blind vor Liebe.
Grüßenwahnsinnig.
Ich glaube nicht, dass es reicht in diesem Jahr.
Was ist denn da schiefgegangen? Aber die Saison begann ja sehr gut. Auch die vergangene Saison war ja gut. Das ist die zweite Saison des FC St. Pauli in der Bundesliga.
Die letzte Saison
war Aber ich hatte so ein Kampf.
Okay. Der, natürlich muss man sagen, in den ersten Spielen war es ziemlich finster, da sah alles nach einem Direktabstieg aus, dann haben sie sich gefangen, haben einige Auswärtssiege gelandet, haben sich stabilisiert und sich am letzten Spieltag erst oder am vorletzten in Frankfurt gerettet. Also das war jetzt auch eine knappe Geschichte, aber die Mannschaft hat als Mannschaft, wie ich finde, ich sehe es ja nur als Fan, besser zusammengespielt und besser harmoniert und vieles von dem, was wir uns gewünscht haben, was uns auch versprochen wurde, dass wir jetzt so schnelle Spieler bekommen für ein schnelleres Umschaltspiel. Davon sehe ich so wenig. Ich denke immer beim Laufduell, wir haben doch die schnellsten Spieler. Warum finde ich das nicht auf dem Platz? Also ja, und uns fehlen einfach ein paar Leute, die uns verlassen haben und die ich heute gerne in der Mannschaft hätte. Das hat natürlich auch mit Etat zu tun, mit Möglichkeiten, aber am Ende auch ein bisschen mit der Auswahl. Also ich weiß nicht, ob wir die richtigen Spieler für den Klassenerhalt gekauft haben. Das wissen wir vielleicht erst am 34. Spieltag.
Wir sprechen da nächste Woche drüber. 2:0 ist der Tipp des Kollegen Iken.
Und was tippst du?
Ich tippe auf ein 1:1. Das ist natürlich langweilig, aber so ist
der HSV. Wobei das für den HSV auch schon, muss man sagen, ganz gut wäre, weil er sammelt halt Punkt um Punkt und setzt sich damit von der Abstiegszone ab. Weil wenn St. Pauli nicht bald da rauskommt, hast du mit Heidenheim und St. Pauli
schon zwei
Mannschaften, die also wirklich am Abgrund stehen.
Ich würde mich freuen, wenn beide Hamburger Clubs drin bleiben.
Ich auch. Da können wir uns ausnahmsweise mal einigen. Alleine, weil ich ja nächstes Jahr wieder im Volksparkstadion gemilden möchte.
Genau. So, und nun sind wir bei Thema 5, was ursprünglich mal Thema Nummer 1 war, der Blockprozess. Und da hätten wir jetzt darüber sprechen können, über den erneuten Auftritt des Israelis David B. Das muss man auch nochmal kurz sprechen, der in dieser Woche gesagt hat, Frau Block würde, was die Entführung der Kinder anbelangt, nicht die Wahrheit sagen. Sie hätte zumindest gewusst, dass er mit seinen Leuten dahin fährt und sie hätte sogar darum gebeten, wenn man sie dann zurückhole, ihnen nichts über den Kopf zu ziehen. Also das macht das Ganze nicht einfacher für Christina Block.
Nein, ist nicht gut gelaufen, die Woche für sie.
Aber was noch interessanter ist, und da haben wir beide jetzt Informationen gekriegt aus dem Umfeld der
Prozessbeteiligung.
Auf dem Umfeld der Prozessbeteiligung, und das ist eigentlich unser Lieblingsthema. Wir beide wundern uns ja, seit es diesen Podcast gibt, wie lange dieser Prozess geht. Also wir erinnern uns, er sollte ja ursprünglich mal kurz vor Weihnachten zu Ende sein, dann wurde er verlängert, bis kurz vor den Sommerferien, so Juni. Und nun hören wir, dass die Richterin offensichtlich bei Prozessbeteiligten angefragt hat, wie denn die Verfügbarkeit sei, Achtung, für den Rest des Jahres. Das heißt, offensichtlich geht man im Gericht davon aus, dass dieser Prozess weitergehen muss bis Ende 2026. Das hieße dann ein Jahr länger als ursprünglich geplant, weil Zeugen wie der David B. natürlich bisher ja nur noch nicht befragt wurde von dem Staatsanwalt, noch nicht von der Staatsanwaltschaft, noch nicht befragt wurde von den einzelnen Verteidigern und so weiter. Dann kommen
das sind ja viele in diesem Prozess.
Dann also kommen neue.
Ein Mammutprozess. Und jeder weitere Zeuge verlängert natürlich so einen Prozess um Tage.
Und das ist für mich so ein bisschen, dass man so denkt, also ich finde ja, wir sind ja beide keine Juristen und man guckt aber drauf und denkt, da ist ja jetzt schon vieles jetzt bekannt. Und da, also das Bild formiert sich, würde ich sagen. Und man hat den Eindruck, dass es jetzt bei allen Beteiligten, und ich glaube, die Richterin, was wir so hören, ist da auch maximal genervt, alle Beteiligten natürlich jetzt versuchen, durch was auch immer für Eingaben, diesen Prozess unendlich zu verlängern, so gefühlt, bis was, bis keiner mehr Lust hat oder so, bis das Ganze verjährt ist, Quatsch, ne? Aber schon Wahnsinn, ne?
Ja, wem es dient, diese Frage haben wir hier auch schon ein paar Mal diskutiert. Und da kann man ja auf jeden Fall sagen, den betroffenen Kindern auf keinen Fall. Mhm. Und der Angeklagten auch nicht. Und ja, dem Nebenkläger weiß man nicht. Also es ist insgesamt ein Prozess, der auf der einen Seite ganz, ganz viel Neugier befriedigt, aber auf der anderen Seite auch viel Scherben hinterlässt. Und ja, es muss natürlich ein rechtsstaatliches Verfahren geben. Und deshalb wird es auch noch lang und länger dauern. Aber ob man damit der Sache dient, das wage ich zu bezweifeln.
Naja, und ich finde so, wenn, das hat ja auch, das ist der Prozess des vergangenen Jahres, jetzt auch der Prozess diesen Jahres mit einer großen Aufmerksamkeit. Und wenn man dann da drauf guckt, und ich frage mich, wenn man jetzt jemand anders ist, der so einen Sorgerechtsprozess hat, wo dann vielleicht in 2-3 Tagen das Ding abgewickelt wird oder in einem Tag, was das für ein Bild nach außen vermittelt. Also es vermittelt zumindest nicht den, also wir reden jetzt ja nicht, ist ja kein Terroranschlag gewesen. Es ist irgendwie, es geht nicht um Landesverrat oder so. Also man vermittelt den Eindruck, nicht unbedingt den Eindruck einer effizienten Rechtsprechung, und gleichzeitig berichten wir den ganzen Tag darüber, dass die Hamburger Gerichte nicht wissen, wohin mit ihren Fällen.
Nur auf der anderen Seite, man stelle sich vor, das wäre einfach so durchgewinkt worden, nach dem Motto, die Kinder sind entführt worden, in Dänemark zur Mutter zurückgebracht worden, die damals ja noch das Sorgerecht hatte. Da hätten auch viele gesagt, wenn es dann keinen großen Prozess gegeben hätte, ach, sieh her, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen, die können sich alles erlauben. Mhm. Und das ist natürlich, muss man sagen, dann auch ein schmaler Grat, weil den Eindruck darf natürlich auch nicht machen, dass man damit zweierlei Maß misst. Justitia ist blind, und dass es jetzt ein so großer Mammutprozess geworden ist, war am Anfang, glaube ich, auch nicht absehbar, hat mit der Fülle von Beschuldigten, Zeugen und Sachverständigen zu tun. Und ja, das ist jetzt auch so ein Automatismus, ich weiß gar nicht, also ich glaube, die zentralere Frage, die hast du auch gerade aufgeworfen, ist, wie leistungsfähig ist am Ende eine Justiz, gerade dann, wenn es auch vielleicht zur Strategie wird, solche Prozesse immer weiter auszuwälzen. Weil dann fährt man eine Justiz vor die Wand.
Und man ahnt ja, selbst wenn eines Tages jetzt offensichtlich Ende des Jahres ein Urteil fällt, dann ahnt man doch, dass die in die Revision gehen, die nächsthöhere Stufe. Und bis das endlich, bis es ein Urteil gibt, was dann umgesetzt wird, da reden wir doch wahrscheinlich noch über Jahre, oder?
Das zumindest kann man nicht ausschließen, aber ja, macht die Sache nicht leichter. Also wie gesagt, es bindet enorme Kräfte, und es wäre allen Beteiligten zu wünschen gewesen, dass man da schnell eine andere Lösung hinbekommen hätte. Am besten schon in dem Moment, als der Sorgerechtsstreit quasi eskalierte.
So, gibt's noch was Fröhliches am Wochenende? Was sind deine Pläne?
Es gibt den Heimsieg des FC St. Pauli, das wollen wir nicht vergessen.
Und was machst du? Bist du beim Presseball am Wochenende?
Da bin ich auch.
Okay,
wollen wir zusammen tanzen?
Nein,
dann können wir nicht, weil du nicht kommst, glaube ich.
Nein, das ist ja immer das alte Motto, ist ja, wo einer von uns ist, bleibt der andere fern. Und das haben wir, glaube ich, immer gut ein.
Dann bleibe ich nächstes Jahr fern.
Dann kannst du uns nächste Woche mal erzählen, Hamburger Presseball ist ja auch immer so ein Mythos, so eine Legende. Wie ist der Presseball im Jahr 2026?
Auf jeden Fall sind so viele Kolleginnen und Kollegen vom Abendblatt, glaube ich, dabei, wie
noch
seit
nie.
20 Jahren nicht mehr.
Wie noch nie, und das ist ja irgendwie ganz schön. Wir hören uns nächste Woche wieder und sagen Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.